Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Mark Hollis war eine Ausnahmeerscheinung, ein Popstar, der eigentlich keiner sein wollte, ein Sänger, der mit seiner Band Talk Talk die britische Popszene in den 80er Jahren geprägt hat und der dann Anfang der 90er einfach von der Bildfläche verschwand, weil er keine Lust mehr hatte auf die Oberflächlichkeit des Genres. Die Meldung über seinen Tod ist noch immer unbestätigt. Sie geht zurück auf einen Tweet seines Schwagers Anthony Costello, in dem es heißt: Ruhe in Frieden, Mark Hollis, wundervoller Ehemann und Vater, faszinierender und prinzipienfester Mann. Die Reaktionen haben aber trotzdem nicht lange auf sich warten lassen. Vor allem in den Online-Ausgaben der britischen Zeitung gibt es seitenlange Nachrufe und auch viele Freunde, Musikerkollegen und Wegbegleiter haben sich in den sozialen Medien geäußert. Der Tenor ist eigentlich bei allen derselbe. Mark Hollis ist tot. Such a shame. It's a shame. Talk Talk waren das mit einem ihrer größten Hits aus dem Jahr 1984. In den ersten Nachrufen in der britischen Presse wird Mark Hollis als einer der größten Musiker seiner Generation gewürdigt. Und das, obwohl man ja schon seit längerer Zeit nichts mehr von ihm gehört hat. Bei mir im Studio ist jetzt der Popjournalist Jens Balzer. Herr Balzer, woher kommt diese Verehrung? Was war das Besondere an Mark Hollis?
Also zum einen war er wirklich ein ganz großer Künstler. Also es ist ein Fall, wo die Verehrung wirklich berechtigt ist. Also jemand, der im Pop ganz selten den Sinn für musikalische Harmonien hatte, für das Zusammenwirken von Instrumenten in einer Art und Weise, die eigentlich oft nur noch wenig mit dem Pop-typischen Schemata zu tun hatte. Also gerade im Spätwerk von Talk Talk, also für musikalische Dramaturgien, den Aufbau von Spannung, das Verhältnis von Stille und klanglicher Fülle, auch für den Einsatz seiner Stimme. Wir haben das ja gerade schon gehört, selbst in so Pop-Hits. Das war sehr speziell, also die Intonation, die Verzögerung. Also ein außergewöhnlicher Künstler, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, aber was ihm natürlich diese mythische Größe verschafft hat, die ihm bis heute umglänzt, das war natürlich auch erstmal sein singulärer künstlerischer Weg vom Popstar zum wie auch immer erratischen Avantgardisten. Also wir haben gerade schon Such a Shame gehört, von der Gruppe Talk Talk, damit hat er angefangen, 1981 in London gegründet, im Umfeld der sogenannten New Romantic Bewegung. Da spielt er Gitarre, Keyboard und Sang mit dieser extrem extemporierenden, sehr leidenschaftlichen, aber auch so leicht heiseren und näselnden Stimme zu schweren, stark angedickten Synthesizer-Sounds. Und da kommen dann auch diese großen Hits her, die bis heute in 80er-Oldie-Discos rotieren. Mhm. Also It's My Life kennt vielleicht noch jeder und jede und eben Such a Shame.
Was wir gerade gehört haben. Mhm. Sie haben es gesagt, Herr Balzer, Talk Talk wurden dieser New Romantic Bewegung zugerechnet. Mhm. Welche Rolle hat die gespielt in dieser Zeit im Thatcher-England in den 80er Jahren?
Ja, die kam aus dem Punk, aber ist dann doch schnell von der doch noch eher klassischen Gitarren-Rock-Orientierung des Punk zu Synthesizern und anderen elektronischen Instrumenten gewechselt, die ja Ende der 70er, Anfang der 80er überhaupt erstmals allgemein zugänglich wurden, auch allgemein erschwinglich wurden. Und das Artifizielle, Künstliche war da schnell wichtiger als diese musikalische Rohheit, ne, die den Punk ja auch noch ausgezeichnet hat. Und zwar in der Musik ebenso wie im Styling. Also da wurde dann bei den New Romantics der Punk gewissermaßen wieder angeschlossen an die vorangegangene Ära des Glamrock. Also David Bowie war auch eine sehr wichtige Figur. Und zwar sowohl der Bowie aus der Ziggy Stardust-Phase Anfang der 70er, als auch dann eben der früh 80er Bowie, ne, also der Pierrot aus Ashes to Ashes. Das sieht man auch im Styling all dieser Figuren. Die wichtigsten Bands waren dann wahrscheinlich Spandau Ballet und Duran Duran, als deren Support Talk Talk 81 auch mit zum ersten Mal auf Tour gegangen sind.
Jetzt haben Sie schon diese Äußerlichkeiten angesprochen, dieser Zeit, also der Style, die Frisuren. Das war ja teilweise dann auch fast wichtiger als die Musik. Wie war das bei Talk Talk? Wie haben die da reingepasst?
Ja, denen wurde dann auch schnell Oberflächlichkeit vorgeworfen. Also große Teile der Musikszene haben sich von diesen New Romantics dann irgendwie distanziert. Und Talk Talk haben das gewissermaßen eher so von innen zu sprengen versucht. Also es war wie so subversiv. subversive Kräfte oder U-Boote. Also die haben da mitgemacht einerseits und haben ja auch Pop-Hits geschrieben, wie die viele mhm. New Romantic Bands auch. Aber dann andererseits zum Beispiel in den Videos hat Mark Hollis dann immer konsequent am Playback vorbeigesungen, als ob der irgendwie so eine Szene reingeraten ist, wo er gar nicht reingehört. Ich finde, das sieht immer aus wie so ein Muppet heute, der in so einem, der in so einem Musikvideo gestolpert ist und hat auch ansonsten keine Gelegenheit ausgelassen, also die Verachtung für die glatt gebügelten Hitparadenbands um ihn rum kundzutun. Also insbesondere Spandau Ballet hat er, glaube ich, besonders gehasst. Mhm. Also, ich habe die Frage gar nicht gefragt, welche Rolle die New Romantics im Thatcher-England mhm. gespielt haben. Gemeinhin wurden sie halt so eingeschätzt, dass sie sich aus dem Punk kommend dann einfach dem neuen Geist dieser Ära, also des Yuppie-Tums und der Leistungsgesellschaft, unterworfen haben. Und wie gesagt, Talk Talk haben sich dem scheinbar unterworfen, aber dann auch irgendwie alles getan, um da schnellstmöglich irgendwie so eine sehr widerständige Position zu erwerben.
Und diese Widerständigkeit haben sie ja dann quasi so Ende der 80er auf die Spitze getrieben.
Ja, das erklärt auch, glaube ich, diese historische Größe von Mark Hollis und diese Bewunderung, die ihm immer noch irgendwie entgegenschlägt, weil das ja heute kaum noch jemandem gelingt, irgendwie so eine widerständige Position zu bewahren. Also es gab dann ein drittes Album, Color of Spring von 86. Da haben sie sich schon weitgehend von den Synthesizern verabschiedet, vor allem mit Gitarre, Klavier und Orgel gespielt. Ja, aber auch da gibt es nochmal große Hits wie Life's What You Make It. Und deswegen haben sie dann von ihrer Plattenfirma EMI einen opulenten Vorschuss für die nächsten beiden Alben bekommen. Und was haben sie getan? Sie haben sich dann für fast ein ganzes Jahr lang in einem Studio in London zurückgezogen, in dem, so geht zumindest die Legende, auch fast nie Licht brannte, also in absoluter Dunkelheit, improvisiert mit Geigen, Trompeten, Mundharmonika, unterschiedlichen elektroakustischen Instrumenten,
wie so ein
Theremin-artigen Gerät, das dann auch so ein ehemaliger Tontechniker von Karl-Heinz Stockhausen da noch angeschleppt hat. Das alles wurde dann irgendwie zu fertigen Liedern zusammengeschnitten aus Unmengen von Tonbandschnipseln. Und das Spirit of Eden, das Werk, das in 88 erschien, gilt heute als eines der großen Pop-Avantgarde-Werke der letzten Jahrzehnte. War natürlich komplett unverkaufbar, dementsprechend entsetzt war die Plattenfirma auch. Die musste aber dann leider irgendwie aus ihrer Sicht dann noch eine Platte finanzieren wegen des Vertrages Laughingstock. Die kam 91 raus und dann war Schluss, dann musste die Band sich auflösen. Mhm. So. Und Mark Hollis hat dann gewissermaßen ist damit den Status als letzter großer Avantgardist erworben, der noch irgendwie unverkäufliche Musik machen
konnte. Mhm. Man kann sich diese Schweißperlen auf den Köpfen, auf den Stirnen der A&R-Manager so richtig schön vorstellen. Nun ist Mark Hollis mit dieser Musik und auch mit dieser Haltung ja ein bisschen auch zum Vorbild geworden für andere. Welche Bands sehen Sie da, die gewissermaßen die Nachfolge von Talk Talk angetreten haben?
Naja, es gab dann ja Ende der 80er, Anfang der 90er eine Reihe von Bands, der sogenannte Post-Rock, wie es dann später von dem Musikjournalisten Simon Reynolds getauft wurde. Das waren so Bands wie Tortoise, die auch aus diesen klassischen Rock- und Pop-Schemata ausbrechen sollten und insbesondere auch das Verhältnis zwischen den Instrumenten verändern und zwischen musikalischem Vorder- und Hintergrund. Also eher so jazzartige Formen der Arrangements und des Ensemble-Musizierens irgendwie einzuführen in den Pop. Da musste ich ja auch Radiohead nennen, die dann irgendwie 95 irgendwie anfing mit ihrer Karriere, also zumal dann irgendwie ab der zweiten und dritten Platte, die haben sich sehr stark an Talk Talk orientiert. Und auch in Deutschland gab es dann eher so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre einige Platten, wie zum Beispiel das Weiße Album von Tokotronic oder die ersten Alben von Kante, die ganz überdeutlich stark irgendwie an Talk Talk orientiert sind.
1991 haben sich Talk Talk dann aufgelöst und Mark Hollis ist in der Versenkung verschwunden. Vielleicht noch zum Schluss ganz kurz, warum hat er das gemacht, dieses komplette Verschwinden?
Er hat noch ein Soloalbum rausgebracht, 98. Das war dann also noch minimalistischer. Und er hat dann, wie ich schon sagte, die Band hat relativ früh erkannt, dass diese Art von Musik eh nicht mehr aufführbar ist. Und Hollis hat dann ganz konsequent gesagt, er will mit diesem ganzen musikindustriellen Zirkus nichts mehr zu tun haben und sich lieber um die Erziehung seines Sohnes kümmern und seinem Sohn beim Aufwachsen zusehen. Und ihm sei sein Familienleben wichtiger irgendwie als die Musikindustrie. Und auch das ist eine Haltung, die man ja heute kaum noch trifft irgendwie und für die er, glaube ich, immer noch sehr bewundert wird.
Eine sympathische Entscheidung eigentlich, wenn man so will. Vielen Dank an Jens Balzer,